Herzlich willkommen bei Sportarchiv. Mein Name ist Tim.
Und mein Name ist Stefan.
Ja, Stefan, nachdem wir ja zuletzt ein bisschen viel Fußball hatten, freue ich mich darauf, dass du was zum Thema Eishockey wieder vorbereitet hast.
So ist es. Und wir springen wieder weit in die Vergangenheit zurück. Wir gehen zu den Anfängen der NHL. Verlassen haben wir das Thema in Teil 1, Montreal Canadiens, NHL, Jahre 1917, der Saison der NHA, der National Hockey Association, dem Vorläufer der NHL. Ja, und heute geht es darum, wie kam es dann dazu, dass aus der NHA die NHL, die wir jetzt erkennen, wurde, die National Hockey League. Ja, und was ist mit dem Montreal Canadiens? Das war ja erst unser Aufhänger. Wie wurde der Verein der, der er jetzt ist? Wie ist dieser Mythos entstanden? Und wie kam es dazu? Ja, also wir gingen erstmal in den November 1917. Da gibt es noch diese National Hockey Association. Gleich auch zur Erinnerung oder für die, die den ersten Teil noch nicht gehört haben sollten. Es gab also 5 Teams. Sag mal, unsere Montreal Canadiens. Für die frankophone Bevölkerung von Montreal, da gab es das für das anglophone Publikum gedachten Montreal Wanderers und dazu in Quebec die Bulldogs, in Ottawa die Senators, kennen wir jetzt ja wieder, und in Toronto gab es ein Team, das wurde dann immer als die Blue Shirts genannt, und die Canadiens gehörten einem einheimischen Businessman George Kennedy. Und die Liga lief ja eigentlich ganz gut. Den üblichen Problemen, die es in diesen Jahren überhaupt für Profiteams gab. Die hatten natürlich ein Riesenthema, den Ersten Weltkrieg. Viele Spieler wurden eingezogen und die Bevölkerung, das Geld war nicht da, die Wirtschaft wurde auf Kriegswirtschaft umgestellt. Es gab viele Probleme, auch Spieler überhaupt noch zu finden, die die richtigen Skills, die Fähigkeiten haben, die eben dann nicht an der Front eingezogen waren. Aber irgendwie ging der Spielbetrieb hier immer weiter. Aber das eigentliche Problem für diese 5 Businessleute, das waren George Kennedy von den Canadiens, Tommy Gorman von den Senators, Sam Lichtenhain von den Wanderers und Percy Quinn von den Quebec Bulldogs, war ein anderer. Das war der Eddie Livingstone, der Inhaber der Toronto Blue Shirts. Und der machte denen so richtig Ärger. Das war ein sehr konfrontativer Typ, der immer seinen Vorteil suchte, der auch seine Miteigentümer dieser NHA verklagte, der sie vor Gericht zerrte, der Verträge, die zwischen den Vereinen geschlossen wurden, anfechten wollte oder zumindest Ärger machte. Also sie waren langsam erschöpft von diesem Verhalten und ja, wollten den eigentlich loswerden, um einfach nur Eishockey spielen zu lassen und wichtiger noch, Geld damit zu verdienen, ohne so einen Störfaktor Eddie Livingstone. Nun ja, was haben sie überlegt, was kann man tun, wie können wir den loswerden? Und man traf sich dann im November 1917 im Windsor Hotel in Montreal mehrfach zu viert, ohne den besagten Kollegen. Und wichtig für die NHL sollte dann der 26. November 1917 werden, denn man hatte so die Statuten der Liga durchkämmt und durchforstet und entdeckt so, wir könnten ja den Spielbetrieb unserer eigenen Liga suspendieren. Also wir entscheiden, die nächste Saison wird gar nicht gespielt. Und dann ist er erstmal, dann kann auch für Eddie Livingston geht es nicht weiter, für uns formell auch nicht, aber wir sind sehr schlau, wir gründen einfach eine neue Liga, die NHL. Also Statuten, Regeln, die Trophäe, alles nehmen wir mit oder kupfern bei der NHA ab, gründen aber eine neue Liga zu viert. Den fragen wir gar nicht, der darf gar nicht mitspielen. Ja, und dann gucken wir mal, wie das dann ausgeht.
Ja, eigentlich eine sehr clevere Idee.
Ja, eigentlich auch sehr rücksichtslos, aber dann doch sehr effektiv. Der hat natürlich dann protestiert und ging vor die Gerichte und hat dann versucht, das aufzuhalten. Ich nehme es mal vorweg oder verkürze das jetzt sehr stark. Er hat es nicht erreicht. Die NHL bewährte sich, die lief weiter und die NHA, die blieb für immer suspendiert. Da wurde nie wieder gespielt. Ja, und dann war die Frage, ja, wer spielt denn dann? Es wurde dann festgelegt, Ende Dezember, 19. Dezember 1917 soll der Spielbetrieb aufgenommen werden. Und das war gar nicht so einfach vor diesem Erster Weltkrieg-Hintergrund. Geld war knapp und das Team aus Quebec entschied dann, bevor der erste Spieltag war, wir können gar nicht spielen, wir haben zu wenig finanziellen Background, wichtige Spieler sind eingezogen worden, wir geben auf, wir setzen ein Jahr aus, so hieß es erst. Das ließ dann eben die Canadiens, die Wanderers und die Senators zu dritt zurück. Man hatte aber Glück, weil in Toronto gab es noch andere Interessierte am Eishockey und gab da eine Canadian Arena Company, denen gehörte eine Eishalle in Toronto, und die sagten, wir sind ganz froh, dass der Eddie Livingston weg ist, wir ersetzen den, weil Toronto als große Stadt in Kanada, die braucht ihr, damit die Liga überhaupt funktionieren kann. Und jetzt gerade jetzt auch noch, wo Quebec aufgibt, also sind wir dann zu viert. Und das Team aus Toronto hatte erst gar keinen Vereinsnamen. Und im Lauf der Saison hießen die dann Toronto Arenas nach der Spielstätte. Also nicht so ganz kreativ, aber ja, es musste erstmal einen Namen haben. Und die spielten auch mit zu viert dann.
Das ist ja auch extrem wenig, 4 Mannschaften. Ne?
Ja, das ist aus unserer heutigen Sicht, das ist absurd, dass man zu viert spielt, immer gegeneinander. Und zwar auch noch in 2 Abschnitten. Es war Dezember bis Februar und dann nochmal von Februar bis März, also in 2 Saisonhälften spielte man dann gegeneinander. Was noch zu erwähnen ist, Quebec hat dann gesagt, unsere Spieler könnt ihr aber alle benutzen. Die überlassen wir euch. Sucht euch mal raus, wen ihr haben wollt. Und ja, das taten die dann. Da komme ich aber gleich bei dem Roster zu, wen dann die Canadiens sich ausgesucht haben. Und die spielten mit den Wanderers zusammen in der Montreal Arena, Westmount Arena. Das war eine Halle, die hatte auch ein Dach drauf, aber interessanterweise trotzdem natürliches Eis. Also es war nicht künstlich hergestelltes Eis. Ich sage da gleich noch ein bisschen was zu. Da passten 4.300 Zuschauer rein. Insgesamt mit Stehplätzen kam es also auf 10.000 Besucher. Das war schon ganz ordentlich. Und das war überhaupt die allererste Arena in ganz Nordamerika, die ausdrücklich für Eishockey gebaut worden war. Und wie kommt das Eis in diese Halle, in diese geschlossene Halle, habe ich mich dann gefragt, wenn man da keine Kühlanlage hat. Und das ging ja nur mit dem eiskalten Winterwetter. Also hat man dann große Fensterläden, Dachluken geöffnet. Die eisige Winterluft strömte ungehindert dann in das Gebäude. Temperatur in der Halle sank unter den Gefrierpunkt und glich sich dem Außenwetter an. Das ist schon mal ganz spannend. Dann haben Arbeiter auf den Holzboden, also es war ja so ein Erdboden oder Holzboden in der Halle selber, und da haben den feinen Wassernebel dann aufgesprüht. Und dann bildete sich eine ganz dünne Wasserschicht, also eine Eisschicht. Das musste man aber komplett durchfrieren lassen, ehe die nächste aufgetragen wurde, also wieder Wassernebel drauf, bis sich irgendwann ein stabiles Fundament bildete. Immer mehr Wasser, 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 bis du eine glatte, dicke Eisfläche hattest. Krass, oder?
Okay, aber das setzt ja auch voraus, dass es immer unter 0 Grad ist.
Genau.
Aber gut. In Kanada vielleicht.
Ja. Aber das war es also vollständig abhängig vom Außenklima, ne? Um das Eis gefroren zu halten. Problem ist, was ist, wenn es einen warmen Wintertag gibt oder wenn der Frühling früher einsetzt? Dann wird nämlich das Eis zu Matsch. Dann musste man Spiele absagen oder verschieben. Ja, das war also schon mal schwierig.
Also gab es auch so einen Beruf des Eisfeldmachers wahrscheinlich.
Ja, die hatten so Mitarbeiter, die haben dann von Hand dann auch das Eis glatt gekratzt und gleich glatt gezogen. Und erst in späteren Jahren wurde dann das Kühlsystem eingebaut in diese Arena. Ja, also das war so der Anfang dieser Westmount Arena oder Montreal Arena. Ab dem Jahr 1915 gab es dann aber auch so eine Art Eismaschine mit einem eigenen Maschinenraum, und da gab es dann Rohre, wo eben entsprechende flüssiges Ammoniak durchgeleitet wurde. Und daraus entstand dann künstliches Eis. Das ging sehr viel schneller und das war auch dann eben unabhängig von der Natur. Aber in dieser Arena spielte man dann mit den Wanderers zusammen, ganz praktisch, auch für die Eigentümer der Halle. Da passierte also eine Menge und gab auch Einnahmen. Und du hast eine sichere Spielstätte. Wir kommen zum, wo wir eben ja sagten, Quebec hat aufgegeben. Alle konnten sich welche aussuchen. Wie sah denn das Team aus? Also die Kanadier hatten nur 11 Spieler. Ganz wichtig im Tor, einziger Torwart war da Georges Vezina. Wir wissen ja schon aus der ersten Folge, nach ihm wurde dann später die Vezina Trophy für den besten Goalie benannt. Und sein Claim to Fame war ja, dass er 16 Saisons hintereinander kein einziges Spiel ausgelassen hat und 15 Jahre am Stück nicht mal eine Minute, also ein echter Iron Man. Also der war weiterhin im Tor bei den Canadiens. In der Abwehr hatte man jetzt einen Spieler aus Quebec ausgewählt, Joe Hall, Bad Joe Hall genannt. Ein sehr, sehr aggressiver, physisch starker Spieler, der also auch vor dem Tor von Georges Vezina dann aufräumte. Und hat auch gleich einen Rekord aufgestellt mit 60 Strafminuten in dieser ersten Saison. Da aber auch offensiv stark, hat 8 Tore geschossen, 7 Assists aufgelegt, also kein reiner Enforcer. Und neben ihm sorgte Bert Corbeau, genannt Pig Iron, dafür, dass auch von der anderen Seite die Stürmer nicht durchkamen auf Georges Vezina, ein ebenso aggressiver, sehr körperlicher Typ. Der Name Pig Iron lässt ja auch schon was vermuten. Also er war sehr rau und sehr, sehr kampfkräftig, kämpfte auch gerne gegen andere, war sehr aggressiv. Und Joe Hall und Bert Pig Iron Corbeau haben also versucht, dass erst schon mal gar keiner sich dem Tor von Georges Vezina nähern konnte. Der dritte Verteidiger, den man noch erwähnen muss, ist dann Billy Coutu, genannt The Wild Beaver, der wilde Biber. Und wild war der auch. Sehr, sehr furchteinflößender Typ, sehr aggressiv. Die drei Verteidiger waren schon sehr beeindruckende Männer, die also auch rücksichtslos von ihren Schlägern Gebrauch machten. Das war ja insgesamt ein sehr brutaler Stil, den man da noch gepflegt hat. Aber wofür dieses Team ja bekannt war, war ja als Flying Frenchman. Sehr offensiv, sehr schnell, technisch versiert. Und da war natürlich zu nennen Edouard Charles Newsy Lalonde, mittlerweile 30. Der war also der spielende Player-Coach des Teams.
Ja, den haben wir ja auch schon gehabt in der ersten Folge.
Ganz genau. Also der war weiterhin der Leader und ein sehr hitzköpfiger Typ. Wir hatten in der ersten Folge sehr viel über ihn gesagt, über seine durchaus gezielte Brutalität gegen Mitspieler wie auch gegnerische Spieler. In dieser ersten NHL-Saison konnte er sogar nur 14 Mal von 22 Spielen bestreiten, schoss aber 21 Tore, machte insgesamt 23 Punkte und führte die Kanadier in der ersten Hälfte zu 10 Siegen und 4 Niederlagen. Also ein sehr guter Start. Und die Frage ist, wer unterstützte ihn denn da vorne? Und zwar kam aus Quebec ein zweiter Spieler, und zwar Joe Malone, genannt Phantom Joe, auch Gentleman Joe genannt. Also der war sehr, sehr schnell, hatte einen sehr guten Schuss, der konnte gut antäuschen, der war gar nicht zu fassen, der konnte extrem gut skaten, fand immer dann die offene Fläche immer da, wo der Gegner nicht war, da war Phantom Joe. Der brauchte also gar nicht diese Brutalität, der war einfach technisch versiert, der konnte gut skaten, der konnte toll schießen und sich vor allem sehr schnell auf den Skates bewegen. Der war wirklich unglaublich gut, der in 20 Saisonspielen hat er unglaubliche 44 Tore geschossen. Plus 4 Assists, also 48 Punkte in 20 Spielen. Und er war auch dann der erste Scoring-Leader der NHL, also ein echtes Phantom. Dazu kam dann noch Didier Pitre, genannt Cannonball, den haben wir in der ersten Folge auch schon gehabt, der auch noch aus NHL-Zeiten dabei war, der Mann mit dem Kanonenkugelschuss. Und dazu der Mann, der das ganze Team eigentlich organisiert hat, die ganzen Franco-Kanadier zusammengesucht hat. Das war ja Jack LaViolette, genannt The Speed Merchant, der Raser auf dem Eis. Der war zwar 38 Jahre, aber der spielte diese erste NHL-Saison noch mit. Ja, das waren die Flying Frenchmen, die dann auch extrem gut zusammen spielten. Man muss vielleicht noch ein bisschen was zu dem Stil des Eishockeys sagen. Die Torhüter hatten ja keine Maske an. Die hatten ein extrem dünne Ausrüstung nur. Also wattierte Jacken und auch die Schoner an den Beinen. Das merkte man schon, wenn da so ein Schuss gegen flog. Und die Torleute durften sich nicht knien, durften also nur stehen. Deswegen gab es in dem Sinne gar keine Schlagschüsse oder so. Es wurde eher flach, maximal bis auf Höhe der Knie geschossen. Und das war so eine ganz andere Art von Eishockey. Und das war auch noch nicht dieses... man durfte auch in der NHL nicht nach vorne passen, gar nie. Immer nur zur Seite oder nach hinten. Erinnert ein bisschen an Rugby von der Aufstellung. Der Vorwärtspass, der wurde nicht in der NHL erfunden, sondern in der Pacific Coast Hockey League. Die waren sehr viel innovativer. Und da begann überhaupt erst der Vorwärtspass im Eishockey.
Hey, und also die existierten noch parallel. Jetzt.
Ja, von 1911 bis ungefähr 1924 war diese Pacific Coast Hockey League auch aktiv und wurde immer ein ganz starker Rivale der NHL. Aber da gehe ich gleich nochmal drauf ein.
Aber das ist auch wie immer ein ganz krasses anderes Eishockey, wenn du ja nicht nach vorne spielen kannst.
Nee, du musst dich also mit dem Puck, den im Grunde am Schläger nach vorne führen, kannst dann zur Seite passen oder auch mal nach hinten, dann rückt einer nach. Und die hatten auch noch nicht diese drei Zonen in der NHL. Auch das ist eine Erfindung der Pacific Coast League. Ja, erster Torschütze der NHL war noch vielleicht noch zu erwähnen, ein gewisser Dave Ritchie von den Montreal Wanderers im ersten Spiel, gleich das erste Tor. Ja, und während dieser ersten Hälfte, wie gesagt, die Kanadier waren der Erster von den vier Teams mit 10-4, 10 Siege, 4 Niederlagen. Und dann kam ein dramatischer, schockierender Tag, der 2. Januar 1918, und die Westmount Arena brannte komplett nieder. Diese künstliche Eisgeschelte brach ein Feuer aus und das ganze Ding brannte bis auf die Grundmauern runter. Und die Montreal Wanderers, die hatten nicht die finanziellen Reserven, die hatten eh schon wichtige Spieler in der Armee. Und die Fans kamen sowieso schon nicht in den ersten Spielen. Dann sagten die am 3. Januar, wir hören auch auf. Wir sind ganz raus. Wir schließen komplett.
Da waren sie nur noch zu dritt.
Nur noch zu dritt, genau. Und die Kanadier, die waren glücklicher. Die fanden dann den Jubilee Rink, 3200 Sitzplätze. Immerhin, man spielte aber weiter. Und das war wirklich wieder ein reines, natürliches Eisstadion. Jetzt hat man schon wieder nur diese Abhängigkeit von dem Winterwetter. Aber man konnte erstmal weiterspielen.
Naja, immerhin.
In der zweiten Hälfte das war Februar, März, haben dann dieser Toronto-Verein, die Arenas, 5-mal gewonnen, 3-mal verloren, waren damit Erster der zweiten Hälfte. Und ja, die Kanadier hatten die erste Hälfte gewonnen, Toronto die zweite, und dann traf man sich für 2 Spiele. Dann wurde von der NHL bestimmt, das ist jetzt das Championship-Finale. Und in diesen beiden Spielen, wer da mehr Tore schießt, der ist NHL-Champion. Ich fasse das mal zusammen. Toronto schoss 10 Tore und die Kanadier 7. Und damit waren die Toronto Arenas erster NHL-Meister, haben den O'Brien Cup, der haben sie ja von der NHA mitgenommen, quasi gewonnen. Der Stanley Cup war ja nicht Teil der NHL. Den mussten sie ja danach erst erkämpfen.
Naja, gegen die andere Liga.
Gegen den Champion der Pacific Coast Hockey, ganz genau. Und das habe ich auch nochmal recherchiert, dieser O'Brien Cup, das war ja wirklich so ein Pokal, den hatten die mitgenommen. Und der Eigentümer der Kanadier, der George Kennedy, der hatte den in seinem Haus, aber der wurde in diesen ersten Jahren der NHL gar nicht überreicht.
Okay, also das war nur Proforma.
Genau, man war Sieger, man war Champion, aber es gab keine Pokalüberreichung. Und den Stanley Cup gab es ja, wie gesagt, schon mal gar nicht, weil der nicht Gegenstand der NHL war. Vielleicht noch zur Ergänzung, also wie kam es zu dem 10-7? Toronto hat dann in Toronto 7-3 gegen die Canadiens gewonnen. Das war schon mal ein guter Start. Und die Canadiens haben dann in Montreal nur 4-3 gewinnen können. Also mit 7-10 sind sie unterlegen. Ja, Toronto spielt um den Stanley Cup. Champion der PCHA waren die Vancouver Millionaires. Und da gab es dann sogar ein Best of Five, was dann Toronto mit 3-2 Siegen gewann. Und Toronto war damit dieser ersten NHL-Saison NHL-Meister und Stanley Cup-Sieger.
Zählt das denn heute auch noch quasi?
Das zählt, ja. Doch, es wird gewertet, auch wenn es gegen einen Meister einer anderen Liga gewonnen wurde. Weil der Stanley Cup, der war so aufgesetzt zu der Zeit. Man muss halt nur, wenn man ganz fein hinguckt, unterscheiden, was ist NHL-Titel und was ist Stanley Cup. Also diese PCHA war sehr innovativ. Die haben die blauen Linien eingeführt. Die haben die drei Zonen kreiert überhaupt. Die haben diesen Goal Crease, diesen Torraum überhaupt entwickelt, der zum Schutz des Torwarts. Und da ist ja jeder gegnerische Spieler, der dann da steht, wenn ein Tor erzielt wird, macht das Tor ja ungültig, ist Torraum abseits, das haben die also auch erfunden. Muss also alles in Bewegung sein. Und die haben die Jersey, also die haben überhaupt erstmal auf diese Trikots Nummern draufgebracht, damit die Zuschauer erkennen konnten, wer skatet denn da unten. Aber eine der wichtigsten Innovationen war der Vorwärtspass. Und 1913 schon haben also die beiden Patrick-Brüder, Frank und Lester, entschieden, wir dritteln das ganze Spielfeld in drei Teile, jeweils ein eigenes Drittel und dazwischen die neutrale Zone. Und in der durfte man dann nach vorne passen. Man wollte das Ganze schneller machen und das die Teams zwingen, dass sie nicht dauernd nach hinten passen, dass sie aggressiver nach vorne spielen. Und das ist dann auch geschehen. Letztlich erst Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre, seitdem darf man in der NHL überhaupt erst in allen drei Zonen nach vorne passen. Tja, das war mir total neu, fand es sehr spannend und das war so eine der wichtigsten Innovationen der PCHA. Springen wir ins zweite Jahr, Dezember 1918 bis März 1919, und auch diesmal werden wir mit einer Katastrophe konfrontiert, werden wir noch ganz anderer Art. Es gibt wieder zwei Hälften, diesmal gewinnt Montreal die erste Hälfte mit 7-3 Siegen und Ottawa Senators gewinnen die zweite Hälfte, da war schon klar, die beiden treffen aufeinander. Hinsichtlich der Mannschaft gibt es vielleicht noch, muss man auf jeden Fall ergänzen, die hatten noch einen weiteren Stürmer, Odie Claycorn, das war einer von diesen Claycorn-Brüdern. Das war aber nicht dieser Schläger, Sprague, sondern Odie war der torgefährliche Forward, der dann mit 22 Toren auch sehr gut eingeschlagen hat. Ansonsten hat sich dann dem Setup der Mannschaft nichts verändert. Die Serie gegen Ottawa war dann relativ überraschend eindeutig zugunsten der Canadiens. Die haben mit 4-1 Siegen sich den NHL-Titel geholt und hatten damit das Recht, den Champion der Pacific Coast Hockey Association zu fordern, die Seattle Metropolitans. In der NHA-Zeit gab es schon mal so eine Serie, da hat Montreal Seattle geschlagen und den ersten Stanley Cup in der Geschichte der Canadiens gewonnen. Also Revanche. Was machte man damals? Es gab kein Flugzeug, man musste also einen Zug besteigen und fuhr dann mehrere Tage von Montreal weit im Osten, ganz in den weiten Westen der USA nach Seattle. Und Seattle ist ja so etwas unterhalb von Vancouver und ganz, ganz im Westen. Es war schon wirklich eine sehr anstrengende mehrtägige Zugfahrt. Wir erinnern uns, ich sag's nochmal, also da ja zwei verschiedene Ligen spielen, fanden auch die unterschiedlichen Regeln Anwendung im wechselseitigen Spiel. Wichtigster Unterschied neben dem Vorwärtspassen war dann natürlich auch, dass die PCHA mit 7 Spielern spielte, diesem Rover. Die hatten also so eine Art Libero, der vorne und hinten spielen konnte und im Wechsel immer. Wurde dann mit 6 Spielern gespielt oder mit 7 Spielern. Naja, der Start war für die Canadiens ja sehr schlecht. Seattle dominierte mit 7-0. Alle Spiele fanden in Seattle statt. Also man fuhr jetzt nicht hin und her. Das hätte ja Tage oder Wochen gedauert. Das macht man da nicht. Im zweiten Spiel konnte Montreal zurückschlagen und gewann 4-2. Konnte die Serie ausgleichen. Dann gab es wieder einen deutlichen Sieg der Metropolitans aus Seattle an 7-2. Die ging wieder in Führung. Dann gab es etwas, was zu der Zeit gar nicht so unüblich war. Ein 0-0 nach Overtime. Und das fünfte Spiel brachte dann wirklich einen Comeback-Sieg in Overtime an 4-3 der Canadiens. Also beide Teams hatten jetzt 2 Spiele gewonnen. Es gab ein Unentschieden. Das nächste Spiel, das 6., wäre dann entscheidend gewesen. Es war für den 1. April 1919 dann festgelegt. Aber man ahnte schon, es würde nicht stattfinden, weil die spanische Grippe, diese Influenza-Pandemie, wütete.
Oh, okay.
Leider auch in Seattle. Und die Canadiens hat es dann richtig erwischt. Stunden bevor dieses 6. Spiel beginnen sollte, kollabierten verschiedene Spieler mit hohem Fieber. 5, Joe Hall, der Verteidiger, New Zealand, der Spielermanager und Stürmer, dann 2 Ersatzspieler, sage ich jetzt mal, Louis Berlinguet und Jack McDonald, und der eisenharte Verteidiger Billy Coutu, mussten alle mit dem Eigentümer des Teams, George Kennedy, gemeinsam ruckzuck ins Krankenhaus gebracht werden. Sehr, sehr schnell. Die waren also wirklich ganz, ganz krass erkrankt. Also es blieben dann noch 3 Spieler übrig und Montreal bot dann an, dass man verzichten würde und Seattle zum Champion des Stanley Cups erklären würde. Aber der Manager von Seattle, Pete Muldoon, war dann sehr sportlich und meinte, nein, das nehmen wir nicht an. Wir gewinnen, so wollen wir das nicht gewinnen. Champion wird man nur auf dem Eis.
Sehr sportlich.
Er fand ich auch ganz toll. Also ich habe auch nochmal nachgelesen. Wurde da sehr gut aufgenommen zu der Zeit. Ja, was wurde aus den Leuten? Also die Spieler, die wir so genannt haben, die mal, vier von denen wurden wieder gesund. Einer, Joe Hall, verstarb leider. Vier Tage später, am 5. April, der hat dann noch eine Lungenentzündung entwickelt. Und an der ist er dann verstorben mit 37 Jahren. Das war natürlich schon echt ein Schlag. Ähnlich hat den George Kennedy, den Eigentümer, erwischt. Der überlebte das so gerade, aber so richtig gesund wurde der gar nicht mehr. Und die NHL hat das dann auch insofern gewürdigt, das Ganze, als man in den Stanley Cup für das Jahr 1919 eingraviert hat. 1919, Montreal Canadiens, Seattle Metropolitans, Series not completed. Hm. Also das ist bis heute, wenn es denn mal begonnen wurde, einzige Stanley Cup-Finalserie, die nicht beendet werden konnte. Und es kam noch dicker. Man hat irgendwie das Gefühl, man liebte zu der Zeit die Katastrophen. Das alles war ja so Anfang April. Das Team reiste dann zurück nach Montreal, man war dann in der Off-Season, man verabschiedete sich und am 23. April 1919 brannte dann die Jubilee Arena komplett runter.
Auch
also
das
innerhalb von 15 Monaten ist die zweite Spielstätte der Canadiens durch Brand unbrauchbar geworden, also komplett zerstört worden. Tja, was sollte man jetzt machen? Es gab keine weitere Arena in Montreal, wo man jetzt hätte nochmal hingehen können. Also hat der George Kennedy sich einen Partner gesucht, obwohl er war ja auch gerade genesen, also gesundheitlich angeschlagen. Es gab aber einen gleichaltrigen, 38 Jahre alt, Bordpromoter, der hieß Thomas Duggan und der hatte so seine Finger überall drin, ein bisschen im Baseball. Da gab es so eine Liga, die Major League Baseball bedrängte, musste aber wieder einstampfen. Dann war er im Pferdesport aktiv. Er hat dann geholfen, eine Galopprennbahn in Montreal und in Windsor, Ontario zu bauen und zu betreiben. Also er wusste schon, wie man Sport organisiert, hatte also auch finanzielle Rücklagen. Und man entschied dann zusammen, eine Arena zu bauen, speziell für die Canadiens. Die sollten da bewusst spielen, wurde nur für die gebaut. Und das sollte natürlich auch dann mit künstlichem Eis, mit einer Eismaschine sein. Aber das musste man verschieben, da reichte das Geld noch nicht. Man wollte das erstmal nur die Arena bauen und wie bisher auf natürliches Eis setzen und später dann eben so eine Eismaschine einbauen. So war das Versprechen von diesem Thomas Duggan an die Canadiens. Und die haben das dann auch geschafft, das hinzukriegen. Also zwischen April 1919 und dem Beginn der 1920er Saison, als das erste Spiel stattfand, war das zwar noch nicht so ganz 100% fertiggestellt, aber man konnte schon darauf spielen. Aber dieses Problem mit dem natürlichen Eis würde die Canadiens jetzt über Jahre und Jahre noch begleiten, weil eben diese versprochene Nachrüstung nicht stattfand.
Das war wahrscheinlich zu teuer.
Ja, der hatte andere Interessen in der Zwischenzeit. Ja. Sir Thomas Duggan hat dann sich fest vorgenommen, er wollte die US-amerikanische Szene in die NHL reinbringen. Der wollte Teams in den USA gründen. Und das werden wir später noch hören, wie ihm das dann auch gelang. Aber er war also voll abgelenkt und hat sich überhaupt nicht mehr um diese Arena, diese Mount Royal Arena gekümmert. Canadiens sollten da spielen, sollten zufrieden sein, aber er hat das nie, sein Versprechen, eingelöst. Das war dann konstant ärgerlich für die Canadiens. Aber die Saison startet im Dezember 1919, sollte bis März 1920 stattfinden. Und wir erinnern uns ja, wir hatten nur noch drei Teams übrig. Und Quebec kommt jetzt zurück. Erstmal ist das natürlich schön, man ist wieder zu viert. Immerhin hat man vier Teams. Problem ist nur, dass Quebec sagt, ja, aber die Spieler hätte ich jetzt schon gern zurück. Joe Hall ist ja leider tot, der kann für niemanden mehr spielen, aber Phantom Joe Malone, diesen überragenden Stürmer, der muss jetzt zurück nach Quebec. Natürlich ein Riesenverlust für die Canadiens. Der New Seal Alone muss das jetzt schultern, im Wesentlichen mit dem Didier Pitre und dem Odie Claycorn vorne. Aber 44 Tore von Joe Malone, die kann man eben nicht so einfach ersetzen. Aber es gibt dann einen ganz interessanten, ganz spannenden, erbitterten Kampf um die Scorerkrone. Joe Malone, der jetzt für Quebec wieder spielt, der siegt dann letztlich mit 39 Treffern und 10 Assists mit 49 Punkten. New Seal Alone, auch bärenstark, macht 37 Tore, 9 Assists, kommt auf 46 Punkte, also Zweiter. Aber daran sieht man, wie überragend die beiden in dieser Viererliga waren. Und beide, witzigerweise, in der Saison stellen Ewigkeitsrekorde auf. New Seal Alone für unsere Canadiens macht in einem Spiel 6 Tore.
Wow.
Das muss man sich mal reinziehen. 6 Tore in einem Spiel. Es ist auch der Rekord der Canadiens, den noch nie einer eingestellt hat. 10. Januar 1920 gegen die Toronto St. Patricks. 14-7 gewinnen die Canadiens. Also von Verteidigung war da nicht viel. Es ging also nur immer nach vorne. Und der hat da eben die 6 Tore geschossen. Man kann das nur so erklären, dass also die wenige Spieler, da spielten, wie gesagt, 10 bis 11, 12 Spieler. Die meisten mussten wie der New Zealand Lawn 60 Minuten durchspielen. Und gerade für die Verteidiger war das dann einfach kaum noch darzustellen, da zu verteidigen. Und diese überragende Klasse macht sich da eben auch bemerkbar. Und so kommt dieses Ergebnis eben auch zustande. Joe Malone würde in einem anderen Spiel 7 Tore schießen. Das ist der Ewigkeitsrekord der NHL.
Wow.
Aber die 6 Tore von New Zealand Lawn, das konnte also weder Maurice Rocket Richard noch Guy Lafleur oder Jean Béliveau, keiner von denen konnte das einstellen. Maurice Richard kam dann in den 40er Jahren dem nahe 1944 mit 5 Toren in einem Spiel. Aber das, also wirklich in der zweiten Saison, Quatsch, also in dieser Saison der NHL wurden da wirklich Ewigkeitsrekorde aufgestellt. Ja, wie lief es denn dann in der Liga tatsächlich für die Canadiens ohne Phantom Joe? In der ersten Hälfte, man spielt ja weiterhin in 2 Hälften, wurde man Zweiter, nur Zweiter hinter Ottawa mit 8-4 Siegen, die war dem einen Sieg besser. Ja, in der zweiten Hälfte wurde es noch schlechter, man gewann nur 5 von 12 Spielen. Ottawa wurde wieder Erster mit 10 Siegen in 12 Spielen. Und man entschied dann, da Ottawa beide Hälften gewonnen hat, wurden die Senators einfach zum NHL-Champion erklärt. Es gab gar kein Playoff.
Das ist natürlich
frustrierend für die Canadiens. Ja, gut, wenn die beide Hin- und Rückserie gewinnen, dann macht man es einfach, ihr seid die Champs. Und die spielten dann erneut gegen den Champion der PCHA, der wieder Seattle hieß. Diesmal gewann aber der NHL-Champion Ottawa mit 3-2 Spielen in der Best-of-5-Series. Und die Canadiens waren in keiner Weise am Playoff beteiligt. Wir gehen ins nächste Jahr, 2021, und da wird es wieder eine Veränderung geben. Ja, es gibt ständig Wechsel, das war so ein Markenzeichen dieser Liga in der Zeit. Und zwar war man in Quebec dann irgendwie pleite und entschied, wir gehen woanders hin. Wir gehen nach Hamilton, Ontario, und wir heißen jetzt Tigers, Hamilton Tigers. Und in dem Zusammenhang, also wenig Geld da, neue Stadt, bisschen Chaos, gelang es dann Montreal, den Phantom Joe Malone wieder unter Vertrag nehmen zu können. Das war natürlich eine große Stärkung des Teams. Man hat jetzt die beiden besten Scorer der Liga wieder unter Vertrag. Joe Malone und New Zealand Lalonde. Und das waren sie auch fast die besten wieder. New Zealand Lalonde war diesmal die Nummer 1 mit 43 Punkten, 33 Tore, 10 Assists. In der Viererliga ist das schon krass. Joe Malone war dann Vierter mit 28 Tore, 9 Assists, 37. Die anderen beiden Teams hatten jeweils auch einen. Die Tigers hatten Cecil Dye, der hat 40 Punkte gemacht, 35 Tore, der hat die meisten Tore geschossen. Und die Ottawa Senators in Cy Denneny, der war mit 39 Punkten und 34 Toren auch noch dazwischen. Also es gab so eine Handvoll wirklich überragender Stürmer, Center und Flügelflitzer, die im Grunde die anderen Teams jeweils abschossen. Und dazu kamen natürlich bei den Canadiens noch Odie Clickhorn mit 21 Treffern. Aber da gab es einen besonderen Spieler neben diesen, das waren die Leistungsträger, das waren die Spieler, die das Team trugen. Ein Spieler, den kann man nur sagen, der ist sehr kurios. Harry Mummery heißt der Mann, war 31 zu der Zeit und wurde von den Toronto St. Patricks während der Saison unter Vertrag genommen. Und das war so ein Mensch, wie man sich heute gar nicht mehr in einem Sportteam vorstellen kann. Der war legendär für seine Größe, für sein Gewicht, für seinen fast monströsen Appetit. Und dann war er auch noch nebenher freiwilliger Feuerwehrmann. Also ein ganz witziger Typ, der für eine Saison bei den Canadiens gespielt hat. Der war dann auch Champion im Stanley Cup, aber nicht mit den Canadiens. Ja, was war das für einer? Also ein sehr exzentrischer Typ. Er wurde geliebt von den Fans im Eishockey. 1,80 groß, wog aber 120 Kilo.
Oh Gott.
Wurde als, wie soll man das sagen, wie so eine Art Frachtzug, wenn der einmal ins Rollen kam, konnte den keiner aufhalten. Also er ging auch von hinten, er war Verteidiger, ging auch nach vorne und rannte alle um, die sich ihm in den Weg stellten, weil er einfach so groß und breit war. Aber das Kuriose an dem, fand ich das Witzige an dem, ist einfach sein Verhalten. Normalerweise hast du ja ein Spiel, danach geht man essen als Team, so war das damals. Der wollte aber nicht darauf warten, der hatte halt immer Hunger und so vor dem Spiel aß er dann gerne 1 oder 2 Kilogramm Steaks und dann hatten die in den Umkleidekabinen so Kohleöfen und in diesen Kohleöfen auf dieser Schaufel, wo Kohle nachgeschippt wurde, da kamen die Steaks drauf und die wurden dann da auch fertig gemacht.
Ja, geil,
und die aß, aß er dann vor dem Spiel und dazu noch einen Apple Pie, einen ganzen Apfelkuchen. Und irgendwas trinken musste man ja auch und er trank dann gerne so einen halben bis einen Liter flüssige Sahne. Das nannte sich ja ein Heavy Cream, das mal nachgeschlagen. Das war unglaublich kalorienreich. Das war fast das reine Fett, das von der Milch abgeschöpft wurde. Es hatte also ein Fettgehalt in den USA zu der Zeit von 36%. Also unglaublich. Und üblicherweise bekam man davon echt heftige Magenschmerzen, wenn man solche Mengen konsumierte, aber der nicht. Harry Mummery hat dann erst richtig gut spielen können, also Steaks, Apfelkuchen und noch diese flüssige Sahne und dann ging es auf Eis. Also schon sehr ungewöhnlich.
Ja, allerdings.
Wenn er denn überhaupt pünktlich da war, denn wenn irgendwo ein Brand war, half er gerne erstmal mit als freiwilliger Feuerwehrmann. Entweder kam er dann zu spät zum Spiel oder eben total eingerußt von den Bränden noch und zog sich dann erst um. Und man muss auch sagen, zu der Zeit gab es immer nur einen Torwart, einen Goalie pro Team. Das hatten ja die Kanadier mit dem Georges Vézina. Riesiges Glück. Der spielt hier über Jahre und Jahre und Jahre. Da auch fast nie eine Strafe, weil wenn eine Strafe, muss der Torwart wirklich in die Strafbox. Der musste das Eis verlassen. Da musste irgendein Spieler dann versuchen, sich da ins Tor zu stellen. Aber der Harry Mummery, der war ja auch so groß und breit, der macht das auch super gerne. Also der hatte echt Lust darauf und der freute sich dann so richtig, dass er als Ersatztorwart dann tätig werden konnte. Also ein richtiges Original, kann man sagen. Im Grunde schade, dass er nur ein Jahr bei den Canadiens gespielt hat, aber ich wollte auf jeden Fall ihn mal erwähnt haben. Also der war unglaublich bekannt und beliebt zu der Zeit.
Ja, kann man sich
aber
vorstellen.
Mehr wegen seiner Exzentrizität und seinen Verhaltensweisen. Er war ein guter Spieler, das war wie gesagt zweimal Stanley Cup Champion, aber so einen Spieler sieht man heute eher seltener. Und diesmal hatten die Canadiens erneut kein Glück. Sie hatten gute Einzelspieler, aber als Team waren sie nicht so erfolgreich. Erneut nicht. Ottawa und Toronto gewannen jeweils die Hälften und trafen sich daher im NHL-Finale wieder nicht die Canadiens. Ich mach's kurz. Ottawa wurde NHL-Champion und die haben dann die Vancouver Millionaires der Pacific Coast Hockey Association 3-2 geschlagen. Und dann kam erneut, man kommt gar nicht aus diesen Unglücksfällen heraus oder aus diesen tragischen Ereignissen. Nach der Saison im März 1921 verstirbt dann der Eigentümer George Kennedy an den Folgen dieser spanischen Grippe. Er hat sich nie wirklich davon erholen können und er hinterlässt das ganze Team und die finanziellen Probleme seiner Frau Myrtle Kendall. Und ja, es war natürlich die Frage, der Mann stirbt mit 39 am 19. Oktober 1921 und ist natürlich vollkommen überfordert damit, ein Profi-Hockey-Team und auch das damit verbundene finanziellen Verpflichtungen und Aufgaben, aber was auch das Teammanagement angeht, zu übernehmen. Die Witwe hat sich dann an einen Cecil Hart gewandt. Das war in Montreal ein bekannter Netzwerker, der auch in den Amateur-Eishockey-Ligen bekannt war. Und der hat sich dann für sie bemüht, Käufer zu finden. Und die gab es auch. Und zwar gab es da ein Syndikat, bildete sich von drei französisch- oder frankophonen Kanadiern, die sich dem Cecil Hart dann das Ganze verhandelt haben, dann mit der Witwe das verhandelt haben. Und die drei Herren Léodon Durand, Joseph Catarinich und Louis Letourneau, die kauften dann die Canadiens mit allem drum und dran für 11.000 kanadische Dollar.
Das klingt
ist nicht
machbar.
So viel, ne? Machbar, genau. Am 2. November 1921 gab es also neue Eigentümer der Canadiens. Diese Herren wurden dann auch sehr schnell als die drei Musketiere in der Presse betitelt. Alle drei waren sehr vermögend, sie waren in Montreal sehr bekannt, auch als Sportsleute. Und vielleicht ein paar Worte dazu. Léodon Durand muss wohl sehr charismatisch gewesen sein, ein brillanter Geschäftsmann, war im Pferdesport auch noch aktiv und der wurde dann Präsident und General Manager. Die anderen beiden, die waren jetzt nicht in der ersten Reihe dann in der Zukunft bei den Canadiens, aber dieser Joseph Catarinich, der hat sich dann um das Team-Scouting und so im Hintergrund so die Geschäftsführung gekümmert und dem Léodon Durand den Rücken freigehalten. Und der dritte, der Letourneau, der hat vor allen Dingen Kapital gegeben. Also es gab eine ganz neue Ära. Die drei Musketiere würden jetzt die Kanadier führen. Vielleicht noch ein bisschen witzig zu ergänzen, dieser Cecil Hart, der so ein bisschen dieser Go-Between war, der die überhaupt mit der Witwe erst in Verbindung gebracht hat, der wurde als der vierte Horseman bezeichnet. Und weil der eben so einflussreich und so entscheidend für diesen Geschäftsübergang war, wurde der eben auch der vierte Horseman genannt oder der vierte Musketier. Ja. Und dieser Léodon Durand war wirklich ein Glücksfall für die Canadiens, weil der das Scouting und überhaupt auch das Management eines Teams revolutionierte. Man muss da so vielleicht ein bisschen, es war ja Scouting als Beispiel, sehr chaotisch, sehr informell, sehr zufällig. Und der hat dann versucht, das also wirklich in der Struktur da reinzubringen und so ein Netzwerk zu bilden. Hat also überall geschaut, dass es gab dann so Ligen, die von der Kirche gemanagt wurden. Da hat er die Priester angesprochen, sollten ein Auge drauf haben, welche Jungs da spielen. Dann gab es dann in jeder Stadt so ein so eine kleine Eisfläche. Da gab es ja immer irgendwelche Männer, die dann immer da waren, die hat er angesprochen. Die sollten ihn sofort informieren, gerade wenn es ein frankophoner Junge war, weil er wollte ja diese französische Marke weiter ausbauen mit den Canadiens. Er wurde also sofort informiert, wenn da ein Junge auftauchte. Und während der gesamten Kindheit, bis der heranwuchs, behielt man den im Auge. Den wollte man dann ja für das Team haben. Also sehr, sehr strukturiert das Ganze. Und ein riesiges Netzwerk wurde da aufgebaut. Sehr ungewöhnlich für die Zeit. Und er hat dann im Gegensatz zu den anderen Teams, die sich also auf die großen Städte konzentrierten und auf die bekannten Ligen, hat der in der gesamten Region Nord-Ontario und auch in Westkanada, da hatte der überall dann seine Gewehrsleute, die ihn informierten.
Er hat so ein richtiges Scouting-Netz aufgebaut.
Ganz genau. Und auch diese Hemdsärmlichkeit, einfach einen Koffer voll Geld packen, dahin fahren und die sofort unter Vertrag nehmen, die Eltern auch so ein bisschen überwältigen mit dem Geld, diesem Cash. Und dann hat er den Jungs auch dann Jobs verschafft, verschiedenen Fabriken oder bei der Eisenbahn in Montreal. Also der hat alle Register gezogen, um an die jungen Talente ranzukommen. Ja, und die erste Saison unter der neuen Ägide war dann 1921-22. Wir spielen weiter mit vier Teams, da hat sich nichts dran geändert. Aber an einer Ecke ändert sich jetzt was, und zwar der Stanley Cup. Wie schon in der ersten Folge gesagt, es gibt jetzt eine dritte Liga, die auch noch ein Wörtchen mitredet, die Western Canada Hockey League, die WCHL. Und natürlich gab es auch im Team wieder einen Umbruch. Jetzt wissen wir ja noch, der Odie Claycorn, der spielt da vorne im Sturm. Das ist so eigentlich ein harmloser Typ, der auch nicht besonders brutal war, der aber gut skaten konnte. Es war so ein Finesse-Spieler. Wir hatten diesen wilden Bruders-Break Claycorn, der sehr brutal, fast schon mit Körperverletzung agierte. Und es gelang dann Léodon Durand, diesen Break Claycorn zu akquirieren. Denn der spielte ja nicht für die Canadiens, der spielte in Toronto bei den St. Patricks. Aber dieser Break Claycorn, der war halt nicht nur sehr brutal und sehr launisch und schwierig zu managen, der war also auch ständig gesperrt und hat dann auch öffentlich verlangt, nach Montreal getradet zu werden, weil ja sein Bruder Odie da spielt. Toronto Management war maximal genervt von dem, wollte aber natürlich auch nicht, dass der zu den Canadiens wechselt, dass die noch stärker werden, denn die letzten Jahre hatte man die ja trotz dieser Star Power unter Kontrolle gehalten. Also was macht Toronto? Tradet den Sprague Claycorn zu den Ottawa Senators. Der ist natürlich total sauer und weigert sich, nach Ottawa zu gehen und droht damit, Hockey aufzuhören, zu retiren, überhaupt nicht mehr Eishockey zu spielen, wenn man ihn denn nicht zu den Canadiens schickt. Also versucht, die zu erpressen. Der Léodon Durand, der ist schlau und ein bisschen auch rücksichtslos und verschlagen. Der spricht jetzt die Hamilton Tigers, das vierte Team an, zu der Zeit das schlechteste und das am wenigsten finanziell ausgestattete Team. Der sagt dann zum einen zu Ottawa, dieser Sprague Claycorn, der nützt euch doch gar nichts. Der kommt, der ist so sauer, der wird nie für euch spielen. Gebt den doch auf. Und aufgeben heißt ja im amerikanischen Sport, der Spieler wird gepostet. On waivers, das heißt, alle anderen Teams können zugreifen. Was Ottawa glaubte, was geschieht, war, dass Hamilton den sich dann nimmt, weil die hatten das Recht, als schlechtestes Team, als erster auf einen etwaigen Spieler zuzugreifen. Und Ottawa war erstmal beruhigt. Naja, Hauptsache nicht nach Montreal. Aber kaum hatte Hamilton sich die Rechte an dem Spray Claycorn gesichert, gab es dann sofort einen Trade für Cash und einen nicht so tollen Spieler, Amos Arbor, und der war dann doch im Kader der Canadiens. Riesenaufregung in Toronto und Ottawa. Das hat
Kann man sich vorstellen.
Fühlten sich ausgetrickst von dem Don Durand nach dem Motto, was soll das denn? Hamilton nimmt sich den und schickt den dann sofort zu den Canadiens. Das wollten wir nicht. Wenden sich an die Liga, an den Präsidenten Frank Calder, bitten den, dass er doch jetzt was sagen soll. Aber am Ende entscheidet die Liga oder besser Frank Calder, alles in Ordnung, das gilt. Also all der Ärger, der ganze Aufriss von Toronto und Ottawa war umsonst. Er spielt jetzt doch bei den Canadiens. Ja, die Brüder sind dann vereint bei den Canadiens, die Claycorn-Brüder. Und diese Brutalität von dem Sprague wird jetzt von dem Léodon Durand oder bewusst eingesetzt, um den Gegner einfach einzuschüchtern. Odie Claycorn, auch die anderen Stürmer der New Zealand bekommen dann mehr Platz vorne, weil der Gegner einfach von dieser Brutalität, von diesem dauernden Faulen und eingeschüchtert werden. Also ein absoluter Vorteil für die Canadiens. Nicht so schön, wenn man das so liest, wenn man ja eigentlich von den Flying Frenchmen immer sprach, der überragenden Technik. Aber diese Komponente kam jetzt halt noch dazu. Aber nicht nur nach außen, auch nach innen gab es da so einen Vorfall. Es gab einen Rookie bei den Canadiens, einen Verteidiger, Edmond Bouchard. Der war ziemlich mutig oder der war einfach nicht so leicht einzuschüchtern. Dem gelang es dann, den Spray Claycorn über seinen Schläger stolpern zu lassen. Und der fand das sehr respektlos, drehte sich dann um und mit seinem Schläger haute der dem Wolf die Beine. Und es gab dann einen Faustkampf zwischen Bouchard und Claycorn. Léodon Durand musste dazwischen gehen. Aber der Spray Claycorn hat sich dann nicht entschuldigt, weil er meinte, das war eben Lektion in Härte für den Rookie. Also und er hat dann auch sofort 80 Strafminuten akquiriert in der ersten Saison für die Canadiens. Also das war aber ein Vorteil für die Canadiens, weil alle wussten, sobald man die zu hart rannimmt oder zu stark checkt oder ähnlich oder den Bruder nur anfasst, dann tickt der vollkommen aus. Das war schon ein Faktor, der die Canadiens stärker gemacht hat. Und es wurde noch besser für die Canadiens. Es gab einen weiteren Rookie, Billy Boucher. Der war zwar auch ein tougher Typ, aber der konnte auch sehr gut skaten und auch einen sehr guten Schuss. Und der hat dann die Stürmer vorne weiter ergänzt. Man hätte jetzt meinen können, die sind überragend, die gewinnen alles. Dem war aber mitnichten so. Ottawa gewann 14 Spiele, Toronto 13, Montreal nur 12. Hamilton verlor mehr oder weniger ständig, aber Montreal war eben wieder nur Dritter und konnte zugucken, wie die anderen beiden um die NHL-Meisterschaft dann spielten. Toronto schlug Ottawa und danach gewannen die Toronto St. Patricks den Stanley Cup gegen die Vancouver Millionaires. Wieder kein Erfolg für die Canadiens, obwohl das Team immer vermeintlicher, auch in der Rückschau immer stärker wurde, aber es klappte einfach nicht. Es war immer ein Tick zu wenig, um die Meisterschaft zu erringen. Und dann mal kein Unglück, aber ein weiterer, ja, aus Sicht der Öffentlichkeit schockierender Moment, denn es kam zum Machtkampf zwischen Léo Dandurand, dem neuen Haupteigentümer, und dem bisherigen Player-Manager und eigentlich dem König des Hockeys, Newsy Lalonde. Der hatte bisher alles entschieden, der war gewohnt, mein Wort ist das Entscheidende. Der wollte nicht, dass er jetzt beaufsichtigt wird, und der Léo Dandurand meinte, ich habe das Kapital reingebracht, ich habe hier das Sagen. Und während der Saison gab es dann Vertragsverhandlungen. Der Lalonde fühlte sich eh unterbezahlt und meinte jetzt, also ich brauche viel mehr Geld und ich hätte auf jeden Fall gern einen mehrjährigen Vertrag. Gab es eigentlich ja gar nicht, gab nur Jahresverträge. Aber Léo Dandurand mauerte. Er sagte, nee, mach ich nicht. Ich habe hier ein Budget und muss für alle Spieler reichen. Ich biete dir an ein Jahr und $1,300. Das wären heute so ungefähr $22,000. Und der Newsy Lalonde, der fühlte sich dann provoziert, ne, beleidigt, fühlte sich vorgeführt und hat auf jeden Fall gesagt, ich unterschreibe auf keinen Fall. Er hat sofort das Meeting verlassen und sich sofort an die Öffentlichkeit, an Zeitungen gewandt und dann quasi ein Ultimatum gestellt. Also entweder ihr zahlt mir das, was ich will und was ich wert bin. Ich bin ja auch jemand, wegen dem kommen die Zuschauer. Oder ich spiele die ganze Saison nicht. Das war ja immer so eine Drohung der Spieler dann. Ich muss ja gar nicht spielen. Ich kann ja auch irgendwas anderes machen.
Ja, und soll ihr könnt er doch ja, mal machen.
Der hat dann angenommen, durch diese Öffentlichkeitmachung und dieses Ultimatum würden die jetzt natürlich irgendwann zu Kreuze kriechen und nachgeben. Aber der hatte die Rücksichtslosigkeit und die Kaltblütigkeit von Léo Dandurand total unterschätzt. Denn der hat nämlich so ein Credo gehabt. Das hat mich so ein bisschen an Uli Hoeneß und Bayern München erinnert. Auch eine lebende Legende ist nie größer als die Franchise, als der Club.
Tja, kein Spieler ist größer als der Club, so ist das.
Genau, und der war ja mittlerweile auch 34 und wurde langsamer, also aus Sicht des Vereins. Die Verhandlungen wurden also von Seiten der Canadiens, von Léo Dandurand, gar nicht mehr aufgenommen und er hat sich dann so ganz im Stillen an eine andere Liga gewandt, an die Western Canada Hockey League. Und da gab es die Saskatoon Crescents. Und die brauchten händeringend großen Namen. Die wollten, dass man sie wahrnimmt, dass auch die Western Canada League den gleichen Stellenwert hat wie die NHL und die Pacific Coast. Und die wollten unbedingt also namhaften Spieler haben und waren auch bereit, richtig Geld auszugeben. Es gab nur ein Problem. Es gab so eine bestimmte Regel bei diesem Waiver-Prozess, wenn es darum ging, zwischen den Ligen das zu regeln. Also in den NHL-Statuten stand dann drin, dass man einen Spieler an eine rivalisierende Liga, das wäre ja die Western Canada Hockey League gewesen, nicht verkaufen kann, wenn nicht erst innerhalb der NHL dieser Waiver-Prozess abläuft. Also da hätten natürlich Toronto und Ottawa zugreifen können, ne?
Das wollten die natürlich nicht.
Weil dann hätten ja die anderen Vereine den Newsy Lalonde sich nehmen können. Also war das quasi geblockt und die Vereine Toronto und Ottawa waren eigentlich ganz froh, der sollte in Montreal bleiben. Oder aber, wenn Montreal das partout nicht will, dann würden sie den eben nehmen. Das wäre ja auch okay gewesen. Ne? Win-win für Toronto und Ottawa. Schlecht für die Canadiens. Aber der Léo Dandurand war eben, wie gesagt, ein extrem gewiefter Geschäftsmann. Der hat sich den Statuten nochmal genau angeschaut. Und da stand dann genau drin, dass der Verkauf eines Spielers gegen Geld so laufen muss. Was da aber nicht stand, war ein Trade. Also hat er den ganzen Waiver-Prozess ignoriert und einfach mit den Saskatoon Crescents einen direkten Trade durchgeführt.
Okay.
Und das war natürlich aus Sicht der anderen eine richtige Schweinerei, weil der da so ein Schlupfloch in den Regeln genutzt hat. Es gab Riesenärger danach und es führte auch dazu, dass dieses Schlupfloch gestopft wurde. Also die NHL hat danach bestimmt, dass sie jegliche Player, also Spielertransaktionen zwingend mit dem internen, liga-internen Waiver-Prozess verbunden sein muss. Egal ob ein Trade, ob das eine Leihe oder ob das ein Cash-Sale war. Dieser Schlupfloch wurde danach aber erst gestopft. Aber für diesen Fall klappte das. Da konnte erstmal keiner was machen. Ja, und wen bekam man? Man bekam einen ganz jungen Flügelstürmer, Aurel Joliat. Und das wurde ein Hall of Famer, einer der bekanntesten Spieler in der Geschichte der Canadiens. Da aber zurück zu dem Trade. Die Canadiens bekamen Aurel Joliat, einen damals im Osten von Kanada vollkommen in den Profikreisen unbekannten Spieler. Keiner kannte den. Und $3,500. Die zahlte Saskatoon obendrauf. Ja, und Saskatoon bekam dann UC Lalonde, der war dann Player Manager und konnte alles bestimmen da bei denen und kriegte noch wahrscheinlich $2,000 wahrscheinlich. Also richtig deutlich mehr Geld, als er in Montreal verdient hat.
Ja, das kann er sich auch nicht beschweren.
Also im Grunde, letztlich war das für alle okay. Wir wenden uns der nächsten Saison zu, wie es dann lief, 1922-23. Und da wurde es auch sportlich dann im Ergebnis mal besser, weil Montreal wurde Zweiter. Und zwar mit 9 Siegen, genau wie Ottawa. Man verlor nur ein Spiel mehr, aber man war Zweiter und damit war man qualifiziert für das Playoff um die NHL-Meisterschaft gegen die Ottawa Senators. Wir haben auf den Flügeln jetzt den ganz jungen Aurel Joliat, 21 Jahre alt, und der wurde sofort ein ganz bestimmender Spieler. Der hatte einen unglaublichen Speed, 1,73, wog nur 60 Kilogramm. Also mit seiner Physis konnte der nicht gewinnen, aber mit seinem trickreichen Skaten und seinem präzisen Schuss und immer so die Lücke finden, wo gerade kein Verteidiger ist. Also er passte sehr, sehr gut zu dem Team, was er da noch vorfand. Und er machte auch gleich 13 Tore in der ersten Saison, fügte sich extrem gut ein. Und er hatte dann so eine Marotte, er trug aber eine schwarze Kappe. Und das wurde sein Markenzeichen in all den Jahren, die er für die Canadiens dann spielen sollte, weil er hatte schon wenig Haare. Und es wurde aber dann mehr und mehr zu einem echten Markenzeichen und war dann weniger so ein Eitelkeitsthema. Aber die anderen haben sich dann immer so einen Spaß draus gemacht, ihm die Kappe wegzuschlagen. Das war aber nicht so clever, weil danach spielte er noch besser und hat sich dann mit Toren und Assists gerecht. Aber das ist so, er ist also auch der Mann mit der schwarzen Kappe in der Geschichte der Canadiens bekannt. Trotz dieses neuen Wunderstürmers war in den Finals dann Schluss. Es gab 2 Spiele gegen Ottawa und Ottawa gewann das erste Spiel mit 2-0 in Montreal. Das Rückspiel in Ottawa gewann dann die Canadiens mit 2-1, aber mit insgesamt 3-2 Toren. Es galt eine Total Goals-Regel in dem Jahr, waren die Ottawa Senators NHL Champion. Die Canadiens waren Zweiter und der Vollständigkeit halber darf man sagen, dass die Ottawa Senators dann sowohl die Vancouver Maroons mit 3-1 spielen, als auch den Meister der Western League, die Edmonton Eskimos, mit 2-0 besiegten und erneut den Stanley Cup gewannen. Ja, die Saison 1923-24 würde insofern sehr spannend werden, als die Canadiens den Stanley Cup gewinnen würden. Zu Beginn der Saison wurde auch diskutiert, ob man überhaupt erstmalig ein Team aus den Vereinigten Staaten aufnehmen will. Aber so weit war man noch nicht. Es blieb bei unseren 4 Teams, was neu war. Weit wurde die Hart Trophy eingeführt für den besten Spieler der Liga. Und das würde nach Ottawa gehen an Frank Nibor, 31-jähriger Stürmer. Aber bei den Canadiens tat sich einiges und zwar was Entscheidendes. Im letzten Jahr hatten wir ja Aurel Joliat als neuen Stürmer. Jetzt kam eine zweite, sag mal, Angriffsgranate dazu, Howie Morenz. Man nannte ihn auch den Babe Ruth des Eishockeys, weil er über das Eishockey hinaus auch bekannt wurde, auch in den USA bekannt wurde. Und es war ein sehr junger Mann, 20 Jahre alt, auf der Provinz von Ontario. Und Léo Dandurand hat man ja gehört, der hat das Gras wachsen gehört, wenn es um Talente ging. Der wurde also auf diesen jungen Mann hingewiesen. Und er suchte dann den jungen Mann und seinen Vater auf und bot wieder ein üppiges Handgeld und war mit unter Vertrag. Aber der junge Mann bekam dann kalte Füße. Howie Morenz hatte dann doch irgendwie Angst, wollte seine Ausbildung vor Ort abschließen und bat dann darum, dass man ihn doch aus dem Vertrag wieder herauslassen solle. Aber da kam er bei Léo Dandurand an den Falschen, der weigerte sich und meinte, nein, mein Freund, du hast einen Vertrag unterschrieben und den musst du auch bitte einhalten. Du musst nach Montreal kommen. Wenn du es nicht machst, dann wirst du nie wieder irgendwo auf diesem Kontinent Eishockey spielen, jedenfalls nicht für Geld. Ja, dermaßen freundlich gebeten, ist er dann nach Montreal dann doch gefahren. Aber es entwickelte sich alles großartig für ihn. Er wurde insbesondere von Phantom Joe Malone unter seine Fittiche genommen. Die beiden saßen also bei Reisen nebeneinander, sie waren im Hotel, im Doppelzimmer zusammen. Howie Morenz war extrem muskulös, 1,75 Kilo und unglaublich explosiv im Antritt, sage ich mal, auf den Kufen. Man muss sich das so vorstellen, dass er also unglaublich schnell beschleunigen konnte, viel schneller als alle anderen um ihn rum. Und er wurde dementsprechend auch mit 2 Spitznamen versehen, The Mitchell Meteor oder The Stratford Streak. Alles sollte auf seinen Speed hinweisen, diesen explosiven Antritt, der es ihm erlaubte, an allen anderen durch die neutrale Zone durchzuschießen, geradezu mit dem Puck am Schläger. Nur leider war er dann manchmal zwar sehr schnell, wusste aber gar nicht genau, wo er hinskaten sollte und wo seine Mitspieler waren. Und oft haben sich dann so zwei, drei Gegner an ihn gehängt. Dann schlug er mit seinem Schläger den Puck irgendwo hin, in der Hoffnung, dass Billy Boucher oder Aurel Joliat den Puck dann schon aufnehmen würden. Es wurde dann ist auch berühmt als Morin's Rush. Aber das wurde immer besser, weil der Phantom Malone ihm dann sagte, du musst nicht nur schnell sein, du musst auch wissen, wo deine Mitspieler sind. Und das wurde aber im Laufe der Saison immer besser und die Chemie wurde immer größer. Der Joe Malone gab dann auch Eiszeit auf, um den Howie Morin sich einspielen zu lassen, weil er eben auch erkannte, meine Karriere geht zu Ende. Dessen beginnt erst und hat dann so auch für das Team entschieden. Das war also auch ganz entscheidend in dieser Saison, dass diese neue Flying Frenchman-Linie aus Morin, Joliat und Boucher immer stärker zusammenwuchsen, sich perfekt ergänzte und von dem Speed und der Power von dem Morin das noch mehr profitierte. Also die drei waren mitentscheidend, dass dieses Team ja Meister werden konnte letztlich.
Wird das dann jetzt die zweite Meisterschaft insgesamt?
Ja, ganz genau. Das würde vollkommen richtig. Wir hatten ja 1916, 17 als NHA-Team den ersten Stanley Cup für die Kanadier und das würde jetzt der zweite Stanley Cup werden. Aber wie kam es dazu? Endlich gelang es den Kanadier mal Zweiter zu werden mit 13 Siegen, 48 Punkten. Die Senators waren wieder mal Sieger der regulären Saison, aber man hatte jetzt das Recht, um den O'Brien Cup zu spielen. Es gab dann zwei Spiele, es ging wieder darum, wer schießt mehr Tore. Und das erste Spiel war dann in der Mount Royal Arena in Montreal und die Canadiens gewannen knapp, aber doch mit 1-0. Und das Rückspiel in Ottawa gewann man dann auch mit 4-2 und hatte mit 5-2 insgesamt Toren die Meisterschaft der NHL errungen. Man muss das vielleicht nochmal ergänzen, so ein bisschen in der Rückschau zwischen 1920 und 1927 würde immer Ottawa oder Montreal, also ein Team aus diesen jeweiligen Stadt in der NHL, das Recht haben, um den Stanley Cup zu kämpfen.
Es gibt zwei gute Teams und zwei schlechte.
Ganz genau. Ottawa war ja so eine Art Superteam, die waren sehr diszipliniert, die spielten ein sehr starkes defensives Team, während die Canadiens ja sehr explosiv offensiv waren, versehen mit diesem etwas brutalen Abwehrspiel. Also das waren so die entscheidenden Kräfte in der NHL. Nachdem sich die Canadiens dann durchgesetzt hatten, hat man ja noch die beiden anderen Ligen und man traf dann erstmal auf den Champion der Pacific Coast Hockey Association, die Vancouver Maroons. Und Canadiens, bisher ungeschlagen, blieben ungeschlagen. Beide Spiele würden in Montreal stattfinden, in der Mount Royal Arena. Und die Canadiens gewannen beide Spiele knapp, aber doch 3-2 und 2-1, also ein Sweep 2-0 und damit war man im Stanley Cup und traf da auf den Meister der Western Canada Hockey League und das waren dieses Jahr die Calgary Tigers. Die Spiele fanden im Wechsel statt, das erste Spiel in Montreal und die Canadiens gewannen deutlich mit 6-1. Howie Morin war ganz stark daran beteiligt, denn er schoss einen Hattrick. Und das zweite Spiel in Ottawa war ebenso deutlich, ein glattes 3-0 für die Canadiens. Und damit waren sie erstmalig als NHL-Team auch Stanley Cup-Sieger. Es war natürlich ein Riesenjubel erstmals seit 1916, Stanley Cup-Sieg. Man hatte alle drei Gegner gesweept, alles, kein Spiel verloren, alle sechs Spiele gewonnen. Und entsprechend wild wurde auch dann gefeiert. Man hatte dann auch den wirklichen Pokal überreicht bekommen, den Stanley Cup. Man fuhr dann zum Haus von Léo Dandiron, des Eigentümers, und wollte dann nochmal richtig Party machen. Und aber auf dem Weg dahin hatte dann ein Reifen des Autos einen Platten, also den Reifen wechseln, stellte natürlich sehr sorgfältig den Stanley Cup dann neben das Fahrzeug auf den Gehweg. Und man war dann so konzentriert auf den Reifen zu wechseln und so begeistert von sich selber, dass man sofort ins Auto sprang und wegfuhr, ohne den Pokal. Man hat ihn also komplett vergessen, der stand dann ganz alleine da an der Straße, am Straßenrand. Und man hat das wohl auch längere Zeit gar nicht realisiert, bis man dann dachte, oh geil, wir haben ja so einen Pokal, da schütten wir Champagner rein und trinken da draus. Und dann fiel auf, oh, der ist ja gar nicht da. Man fuhr zurück und er stand auch da und niemand hat ihn angefasst, war vom Schnee so ein bisschen bedeckt und man nahm ihn dann mit und die Feier konnte weitergehen. Und die Mannschaft wollte eigentlich jetzt auch weiter gewinnen. Und im Jahr 1924, 25 würde das vielleicht ein bisschen schwieriger werden, weil jetzt waren es auf einmal sechs Teams. Und man bekam in der eigenen Stadt einen Rivalen, die Montreal Maroons. Und es gab ein erstes amerikanisches Team, die Boston Bruins. Und die Boston Bruins waren dann tatsächlich das allererste.
Und bis heute ja noch dann das älteste amerikanische
absolut,
Team.
Ja, ganz genau. Es hat eine riesige Anhängerschaft immer noch und die haben auch verschiedene Mal den Stanley Cup gewonnen. Und das allererste Spiel fand am 1. Dezember 1924 dann statt und sollte dann passenderweise gegen das zweite neue Team, die Montreal Maroons, dann stattfinden. In Boston ist auch das erste NHL-Spiel in den Vereinigten Staaten. Sehr interessant war auch die Gründung der Montreal Maroons. Es gab nämlich englischsprachige Geschäftsleute in Montreal, die alle so ein bisschen oder auch in der Öffentlichkeit der Auflösung der Montreal Wanderers noch nachtrauerten und die NHL darum baten, ob doch also ein zweites Team in Montreal spielen könnte. Und es hätte ja die Zustimmung von dem Léodore Durand gebraucht. Der hat dann öffentlich ein bisschen geklagt. Die würden ja in seinen Markt eindringen und da müsste man ja irgendwie auch eine Lösung finden. Die Lösung bestand dann darin, dass die neuen Eigentümer dem Léodore Durand $15,000 als Gebühr zahlten. Und dann durften sie da eben in seinen, in Anführungszeichen, Markt rein, wobei weiter klar war, die französischstämmigen, sprachigen Spieler, die sollten natürlich an die Canadiens gehen, aber ansonsten durften die Maroons dann eben auch jetzt dabei sein. Und was natürlich für ihn sehr interessant war und was er immer im Hinterkopf hatte, dass die Maroons, diese reichen englischsprachigen Geschäftsleute, ein komplett neues Eisstadion bauen wollten. Das spätere Forum, was das bis 1996 Heimstätte der Canadiens werden sollte. Das wurde mit der Absicht gebaut, da sollen die Maroons spielen, weil die Canadiens, die spielen ja in dieser Mount Royal Arena. Zwar sehr unzufrieden mit dem natürlichen Eis, also nicht mit künstlichem Eis. Ja, und dieses Forum wurde dann gebaut und in einer Rekordzeit von 159 Tagen. Das muss ich einfach mal kurz blättern. Und zwar wurden $1,5 Millionen aufgewandt, um 159 Tagen dieses Forum zu errichten. Ja, und dieses neue Stadion sollte eine Kapazität haben von 9.300 Sitzplätzen. Und dann gab es ja noch Standing Room Only, was so etwas über 10.000 dann wären. Also auch das war schon State of the Art. Das war mit einer Eismaschine versehen. Man konnte künstlich Eis machen, wie man ja so schön sagt. Und der Léodore Durand, der hat natürlich sein Auge sofort darauf geworfen und sein Fernziel war, da will ich auch spielen. Und erstmal war er aber zufrieden, dass er keinen Cent ausgeben musste, um dieses Stadion zu errichten. Das machten ja die Maroons und ihre Eigentümer für ihn. Und dann gab es natürlich noch er hat auch Glück dabei, denn der Stand fertig war eigentlich gar kein Spiel angesetzt für die Maroons. Hatten erst laut Spielplan Auswärtsspiele, während die Canadiens wirklich eine Notlage hatten. Es war wieder kein Eis in ihrer Mount Royal Arena. Der Winter war noch nicht bitter und kalt genug. Also, was blieb ihm? Er musste bitten und betteln, dass am 29. November 1924 seine Canadiens, sehr zum Missfallen der Maroons, das allererste Spiel im Forum austragen durften. Gegen die Toronto St. Patricks. Und das sollte aber dann sehr, sehr spektakulär werden, weil die Canadiens gewannen sehr, sehr überzeugend und sehr dynamisch mit 7-1 gegen die St. Patricks. Und so kam es eben, dass kein Spieler der Maroons, sondern Billy Boucher von den Canadiens das allererste Tor in diesem Montreal Forum schoss, und zwar schon nach 55 Sekunden. Er beließ es dann nicht dabei, er hat dann noch 2 weitere Tore geschossen, ein Hattrick. Am Ende war es ein stürmischer Erfolg, auch beim Publikum für die Canadiens. Es sollte immer wieder sporadisch in den nächsten Jahren mal ein Spiel der Canadiens im Forum geben, aber sie waren erstmal mit Vertrag an die Mount Royal Arena gekettet. Ja, die Saison hatte dann 30 Spiele und das sollte noch Ärger geben. Ganz überraschend waren nämlich die Hamilton Tigers dann Champion geworden mit 19 Siegen. Dahinter die Toronto St. Patricks mit 38 Punkten und noch etwas zurück die Canadiens Dritte mit 36 Punkten. Eigentlich für die Canadiens alles gegessen, dritter Platz, das heißt keine Playoffs, wir können nach Hause gehen. Aber es sollte anders kommen, denn die Spieler der Hamilton Tigers, die waren nicht ganz so zufrieden damit, dass sie jetzt 6 Spiele mehr machen mussten. So, ja, die Mannschaft wandte sich an ihren Eigentümer und sagte, hör mal zu, wir haben ja jetzt hier quasi 6 Spiele umsonst gemacht. Das finden wir jetzt nicht so gut. Wir sind ja auch Champion geworden oder Erster geworden zumindest schon mal. Wie wäre es, wenn du uns jetzt für jedes der 6 Spiele $200 gibst? So als Kompensation, dass wir da mehr machen mussten, als wir eigentlich sollten. Und das hat er schlicht abgelehnt und gesagt, nee, mache ich nicht. Und wandte sich dann an den NHL-Präsidenten Frank Calder. Und der war nicht amüsiert und der galt sowieso als sehr rücksichtslos, was die Spieler angeht. Die waren für ihn mehr so eine, ja, notwendiges Übel sozusagen. Ohne Spieler geht's halt nicht. Während die noch da überlegten, was sie denn tun sollten, drohten dann die Spieler der Hamilton Tigers mit Streik. Oder sie gingen in Streik, sagten, wir spielen nicht. Wir werden nicht gegen Toronto antreten, bevor ihr uns nicht das Geld gebt, die $1,200.
Kann man verstehen, ne? So eine Siegprämie wäre auch nicht schlecht gewesen.
Wäre ganz, ganz gut gewesen, aber die waren halt da relativ knallhart. Nach dem Motto, dass sich hier Spieler gegen uns zusammenrotten, ihre Rechte einfordern, das wollen wir nicht. Wir sind hier die Chefs. Und gab dann aus unserer heutigen Sicht schockierende Ergebnisse. Denn es gab eine knallharte Bestrafung durch Frank Calder, den Präsidenten. Der sagte, okay, ich suspendiere das gesamte Team der Hamilton Tigers. Jeder muss $200 Strafe extra dazu zahlen. Und die werden auf keinen Fall in den Playoffs teilnehmen. Also disqualifiziert. Ihr spielt gar nicht mehr.
Boah.
Das war natürlich heftig, ne? Und dem ging es vor allen Dingen, also die Überlegenheit oder die Übermacht der Eigentümer durchzusetzen. die sollten ganz alleine, ohne Mitsprache der Spieler, die Gehälter bestimmen. Und die sollten auch ganz alleine darüber bestimmen, welcher Spieler wann wie wohin geht oder auch nicht. Und er wollte keine in der Form Gewerkschaft oder Organisation der Spieler haben. Und mit dieser brutalen Vorgehensweise hat er das auch geschafft. Also für die nächsten 40 Jahre würden sich die Eishockeyspieler der NHL nicht organisieren können. Es gab dann später nochmal einen Versuch in den 50er Jahren, aber auch da ist man dann sehr hart gegen die Spieler vorgegangen, hat die getradet, hat die gesperrt. Es gab Schmutzkampagnen gegen deren Ruf und ich sag mal Stichwort Kommunisten. Also man hat sehr, sehr stark gegen die agitiert. Bis 1967 würde es keine Spielergewerkschaft geben, die es in anderen Major Leagues, NBA und ML, sogar im Baseball, gerade auch im Football schon gab.
Ja, aber die haben sich ja auch mit Händen und Füßen erst gewehrt, so an den Anfängen.
Ja, diese Reserve Clause, die hier ja gnadenlos durchgezogen wurde, war ja auch in den anderen Sportarten bis Ende 60er, Anfang 70er wirksam. Das war in allen dieser Major-Sportarten in den USA und Kanada ein harter Kampf.
Aber im Verhältnis werden wahrscheinlich die Baseballspieler in den 20er Jahren schon besser verdient haben als die Eishockeyspieler.
Deutlich. Also hier um die Zeit war, habe ich mal nachgelesen, um die 1500 der Schnitt. Wenn man an Babe Ruth denkt, der hatte über 100.000 Dollar und mehr pro Saison in den 20er Jahren schon. Also es waren krasse Unterschiede und die NHL-Spieler waren auch über Jahrzehnte die in der Relation am schlechtesten bezahlten Spieler. Also es kam, wie es kommen musste, die Hamilton Tigers waren raus. Und wer sollte jetzt spielen? Der Zweite und der Dritte. Also ja, die Toronto St. Patrick's gegen die Montreal Canadiens. Also so war man ganz unverhofft dann doch noch in einem Playoff. Man ergriff die Chance ab beim Schopfe, die Canadiens gewannen erst in Montreal 3-2 gegen die St. Patrick's und das Rückspiel in Toronto gewann man noch glatter mit 2-0 und stand damit wieder im Wettbewerb mit den westkanadischen Teams. Und es war in der Tat jetzt nur noch die Western Canadian Hockey League als Gegner übrig geblieben, denn die Pacific Coast Hockey Association hatte ihren Betrieb eingestellt und hatte einfach nicht mehr mithalten können mit der NHL. Im Finale um den Stanley Cup trafen die Montreal Canadiens dann auf den Champion der Western Canada Hockey League, die Victoria Cougars. Er musste also dann nach Westen reisen, alle Spiele würden in Victoria stattfinden. Ich musste erst mal nachschauen, wo die Stadt überhaupt ist.
Wollte gerade sagen, ich kenne das nicht.
Die liegt zwischen Vancouver und Seattle, also ganz, ganz im Westen, so knapp über der Grenze von Kanada zu USA, ist kanadisch. Die Cougars wurden von Lester Patrick trainiert oder gecoacht und gemanagt. Und Lester Patrick war eben seinerzeit auch da wieder voraus, denn während die Canadiens ihren Topspieler in der Regel fast 60 Minuten spielen lassen mussten und wollten, hat der angeordnet, jede Linie alle 10 Minuten zu wechseln. Also es ist ja auch schon sehr lange, aber im Vergleich zu Spielern, die gar nicht wechseln, war das natürlich echt ein echter Vorteil. Die Canadiens bei einem dritten Periode dann schon ziemlich erschöpft, während die Victoria Cougars dann noch so ein bisschen noch entspannter auf ihren Kufen standen.
Hatten die dann so viel mehr Spieler?
Nicht unbedingt, aber die wechselten einfach mehr. Die waren vielleicht ein bisschen ausgeglichener, dem, was ich so rausgekriegt habe. Und die haben ein sehr aggressives Backchecking gemacht, was auch wieder konditionell die Canadiens unter Druck setzte. Und die hatten auch einen exzellenten Torhüter mit Hap Holmes und ein sehr ausgeglichenes Team. Vielleicht nicht die absoluten Topstars, aber in der Tiefe des Teams war das ausgeglichener als bei den Canadiens, die richtige Topstars vorne hatten. Aber die Ergänzungsspieler waren dann eher schwach und deswegen lässt man die auch sehr selten, nicht so lange spielen.
Naja, okay.
Das führte dann dazu, dass eben dann Übergewicht entstand in den Spielen zugunsten der Victoria Cougars. Das erste Spiel wurde dann auch 5-2 von den Cougars gewonnen. Dann gewann man 3-1, führte 2-0. Mach mal weiter. Im dritten Spiel konnten die Kanadier dann endlich auch mal gewinnen mit 4-2. Aber dann kam das Ende im vierten Spiel. 6-1 wurden sie sehr, sehr deutlich distanziert. Und mit 3-1 gewann die Victoria Cougars die Stanley Cup Serie. In der Rückschau weiß man jetzt, das war das letzte Nicht-NHL-Team, was den Stanley Cup gewinnen sollte. Zwar gab es diese Western Canadian Hockey League dann noch etwas länger. In der nächsten Saison wurde sie umbenannt in Western Hockey League, weil sie mit den Portland Rosebuds dann auch ein amerikanisches Team aufnahm in ihre Liga. Aber das Ende war nahe, wie auch die Pacific Coast Hockey League hat auch die Western Hockey League unter den immer stärker steigenden Gehältern zu leiden. Trotz aller Bemühungen waren in der NHL die Gehälter auch weiter gestiegen, zumindest in Dimensionen, die diese anderen Ligen nicht mehr bezahlen konnten. Also es wurde eng für die. Apropos, in der nächsten Saison 1925-26 würde es dann eine weitere Erweiterung geben. Es wurde auf 7 Teams erhöht. Die Hamilton Tigers wurden gar nicht mehr zugelassen, beziehungsweise der Inhaber Percy Thompson hatte riesige Probleme, finanzielle Probleme, riesiger Image-Schaden vor Ort in Hamilton. Letztendlich war Percy Thompson als Eigentümer der Hamilton Tigers ruiniert. Er entschied sich dann, die Franchise zu verkaufen. Und das war genau die Öffnung, die Thomas Duggan brauchte. Er hatte nämlich in New York einen weiteren Investor gefunden, einen nicht ganz so vorzeigbaren Investor, vielleicht einen Alkoholschmuggler. Big Bill Dwyer war der Mann. Also das war ein, ja, er schmuggelte Alkohol, war Prohibition in den Vereinigten Staaten. Man durfte offiziell keinen Alkohol trinken, aber man wollte natürlich. Und wie wir alle wissen, da gab es ja Al Capone, aber es gab eben in New York auch Big Bill Dwyer. Und er hatte Geld, viel Geld. Und Duggan konnte ihm dann sagen, hier, guck mal, die Hamilton Tigers, die kannst du kaufen. Das komplette Team, alle Spieler, die da drin sind, die waren ja in dem Sinne eigentlich Champion der NHL gewesen. Also der griff zu und sagte, okay, ich kaufe alles, kaufe euch alle für $75,000 und ihr kommt mit nach New York. Mein Team heißt jetzt New York Americans. Ihr heißt jetzt Americans, ihr spielt für mich im Madison Square Garden, denn er hat dann den Madison Square Garden, den der gerade neu in der dritten Reinkarnation gebaut wurde, von Tex Rickard gemietet. Man kann vielleicht noch ergänzen, dass das dann letztlich auch dazu führen würde, dass die New York Rangers entstanden. Denn diese New York Americans waren sofort ein Riesenerfolg. Das Team selber war ganz gut, war ziemlich gut. Und es gab da richtig viel zu verdienen. Also einer dieser Hamilton-Spieler, Shorty Green, bekam dann einen Dreijahresvertrag für $25,000. Der hat natürlich unglaublich viel Kohle und musste auch Geld waschen. Und das eine führte zum anderen.
Das setzt ja dann die anderen Besitzer auch ziemlich unter Druck, wenn einer sowas macht. Das hatten wir in der NHL ja auch.
Ja, massiv. Das war für kleinere Teams wie die Ottawa Senators, würde das immer bedrängender und es würde auch dann so der Sargnagel werden. Dazu führte es aber auch dazu, dass die Reisekosten stiegen. Man musste jetzt immer weiterfahren, denn wir hatten jetzt die New York Americans, die Boston Bruins und ein drittes Team, die Pittsburgh Pirates.
Die kamen auch noch Baseball hinzu. Pirates.
Ja, ganz, wir kennen sie natürlich, den Namen Pittsburgh Pirates nur als Baseball. Von Penguins war noch nicht die Rede in Pittsburgh, erstmal von den Pirates. Und jedenfalls sah der Tex Rickard, wie erfolgreich diese Americans jetzt in seinem Madison Square Garden waren, also auch finanziell lukrativ. Howie Morenz und die Kanadier beispielsweise mit dem großen Namen zogen ausverkauftes Haus nach sich. Die Americans nahmen also richtig viel Geld ein. Das war ein toller auch Public Relations Erfolg, also in den Medien. Und letztendlich würde das dazu führen, dass der Eigentümer des Madison Square Garden, Tex Rickard, dann auch ein Team haben wollte, sein Team. Und das würden dann die New York Rangers werden, die dann mit den Americans zusammen sich den Madison Square Garden teilen. Aber noch nicht in dieser Saison. Man hätte jetzt also meinen können, für die Canadien vor 2 Jahren Stanley Cup-Sieger im letzten Jahr immerhin im Finale gewesen, wenn auch mit Glück, weil ja die Tigers da suspendiert wurden. Es hätte so weitergehen können, aber wir haben ja in den letzten Jahren schon gesehen, dass oft schockierende oder unglückliche oder tragische Ereignisse das Team dann auch überrascht und getroffen haben. Und diesmal war es wirklich schon heftig, weil der Torwart Georges Vezina ging am 28.11.1925 aufs Eis. Er hatte ja kein Spiel, keine Minute der letzten 15 Jahre, 16 Jahre ausgelassen. Und er sah nicht gut aus, als er aufs Eis skatete gegen die Pittsburgh Pirates. Der sah krank aus, hatte 38, 39 Fieber, wie man später erfuhr. Und er spuckte Blut. Aber natürlich, er wollte spielen. Und ja, man ließ ihn dann auch. Léodore Durand konnte ihn nicht davon überzeugen, nicht zu spielen oder gar zum Arzt oder ins Krankenhaus zu gehen. Er spielte das erste Drittel, es stand 0-0. Und als das zweite Drittel dann beginnen sollte, kollabierte er auf dem Eis und er musste dann ins Krankenhaus. Man stellte eine fortgeschrittene Tuberkulose fest. Er würde also nie wieder das Trikot der Canadiens tragen können. Und es kam halt noch schlimmer. Am 27. März 1926 verstarb er dann im Alter von 34 Jahren.
Ja, schon heftig. Und jetzt ist der einzige oder vielleicht beste Torwart.
Absolut, genau. Es war ein riesen Schlag für das Team. Er war ja der Rückhalt gewesen, der in den meisten Jahren der beste Torwart der Liga. Wie will man den ersetzen? Das war natürlich so schnell überhaupt nicht möglich. Es gab einen Mann, den man dann verpflichten konnte, Herb Riom. Der war auch gar nicht mal so schlecht. Der hatte den Goal Against Average von 2,92. Und konnte auch 10 Spiele gewinnen tatsächlich. Es gab aber noch einen weiteren Rookie, den man dann als Team einbaute in der Abwehr. Der hat einen ganz tollen Namen, Albert Leduc, genannt Battleship. Der hat dann auch gut eingeschlagen, 22 Jahre alt, 1,75, nicht so groß, aber mit 86 Kilo Muskelmasse. Das war schon ein Typ, der an der Bande den Gegner gut festbinden konnte. Aber im Tor stand eben nicht mehr Georges Vezina und die Mannschaft war auch irgendwie geschockt davon. Da konnte auch ein junger, neuer Stürmer, Alfred Piet Lepine genannt, neuer Center, weil ja Joe Malone die Karriere beendet hatte. Der spielte dann auch 25 Spiele und Piet Lepine, vielleicht noch kurz einen Satz zu ihm, er würde dann auch sehr berühmt werden bei den Kanadiern und er wird auch wichtige Tore schießen in der Zukunft und bis Ende der 30er Jahre sie im Team erhalten bleiben. Aber all das reichte nicht. Ungewöhnlicherweise wurden die Kanadiern Letzter, Siebter und Letzter mit nur 11 gewonnenen Siegen, 23 Punkten, 4 Punkte hinter Toronto. Und Champion war, man ist, wer kann das schon wieder sein, die Ottawa Senators mit 52 Punkten, 7 Punkte vor den recht frischen Montreal Maroons mit 45 Punkten. Und die spielten dann um die NHL-Meisterschaft. Und die Montreal Maroons setzten sich dann in ihrem zweiten Jahr ihrer Existenz sofort gegen die Ottawa Senators durch und gewannen sogar den Stanley Cup gegen den Stanley Cup-Verteidiger, die Victoria Cougars.
Okay.
In der Five-Game-Series.
Nicht schlecht im zweiten Jahr.
Absolut. Und das war natürlich, immerhin konnte man dann, man schrieb in der Presse, naja, die Kanadier sind Letzte geworden. Es war natürlich für alle Beteiligten erst der Tod des Torwarts Vezina, dann dieses schlechte Abschneiden. Das war schon ein Schock, aber die Presse in Montreal freute sich, dass die Maroons wenigstens NHL-Meister und Stanley Cup-Sieger geworden sind. Nach der Saison kam es dann zum Kollaps der Western Hockey League. Es gab auch innerhalb der Canadiens nochmal einen Aufreger in der Hinsicht, dass Léo Dandurand sich auf das Geschäftliche konzentrieren wollte und mit Cecil Hart einen Trainer engagierte. Cecil Hart, da klingelt vielleicht noch was, der hatte damals den Verkauf von der Witwe von George Kennedy an die drei Musketiere an Léo Dandurand eingefädelt. Und der war in Montreal im Amateur-Eishockey auch eine Nummer. Konnte trainieren und dachte, okay, dann mach du das doch mal. Der erwähnte das Team damit in guten Händen, der Léo Dandurand, und der sollte damit auch durchaus recht behalten. Und das Jahr 1926, 27 war insofern schon sehr, sehr interessant, als es eine weitere Erweiterung der NHL gab, und zwar jetzt auf sogar 10 Mannschaften. Es kamen nämlich noch 3 amerikanische Teams hinzu, die Chicago Blackhawks, die Detroit Cougars, späteren Red Wings und die New York Rangers. Das klang ja eben schon so ein bisschen an. Und damit waren die kanadischen Teams zum ersten Mal in der Minderheit. Es gab jetzt 6 amerikanische Mannschaften und nur noch 4 kanadische. Und dazu kam noch, dass mit dem Aufgeben, dem Kollaps der Western Hockey League, dieses Herausforderungssystem an ein Ende kam. Das hieß, dass zukünftig seit dieser Saison 1926-27 der NHL-Champion zugleich Stanley Cup-Champion war.
Okay, ja, macht Sinn.
Und bisher hatten wir ja immer eine Liga, erst mit 4 Teams, jetzt am Schluss mit 6 Teams, und jetzt haben wir ja 10. Und man hat dann entschieden, wir machen da 2 Divisionen. Wir splitten die Liga in 2 Divisionen. Und das lag natürlich nahe, dass man die kanadischen Teams mit einer amerikanischen Mannschaft zusammen in der sogenannten Canadian Division spielen ließ. Die New York Americans wurden dann ausgewählt. Warum? Weil die ja quasi komplett, also aus Kanadiern bestand. Es waren ja alles Kanadier, aber die hatten ja diese Tigers-Franchise aufgesogen. Und dann entschied man, okay, ihr seid ja jetzt auch schon länger dabei, ihr spielt jetzt in der Canadian Division mit, und die Amerikaner, die Boston Bruins, die es ja schon gab, sowie die Chicago Blackhawks, Detroit Cougars, die New York Rangers und die Pittsburgh Pirates, die bildeten die American Division. Und man hat dann auch so an dem ganzen Playoff-System natürlich rumgeschraubt, indem man sagt, ja, also die spielen erstmal ihre Runde in ihren Divisionen, und dann wird es ja von 5 Teams 3 den ersten, zweiten, dritten geben, und die spielen dann um den Divisionstitel. Der Erste, wer Erster wird, der hat erstmal Ruhe, der kriegt ein Bye, der kann dann gucken, wie das jeweils Zweite und Dritte der Division gegeneinander spielen. Und dann gibt es ein Divisionsendspiel, Erster gegen den Sieger aus Zweiter gegen Dritter. Und der Sieger der Canadian Division spielt gegen den Sieger der American Division dann um den Stanley Cup.
Ja, das kommt einem ja schon sehr bekannt vor. Ne?
Ganz genau.
Aussetzen ist ein bisschen wie in der NFL.
Ja, ganz genau. Und dann hat dann also diese Meisterschaft um die Division, da würde es dann wieder nur um diese 2 Spiele geben, wer mehr Tore schießt. Und der Stanley Cup war dann ein Best-of-3-Format, Best-of-3. Wobei es dürfte unentschieden geben, wenn das nach Overtime unentschieden stand, dann konnte man maximal 5 Spiele absolvieren. Naja, und die waren relativ rücksichtslos, die NHL-Teams. Die Western Hockey League löst sich ja auf, und beispielsweise die Detroit Tigers, die haben dann eben das gesamte Roster der Victoria Cougars aufgekauft, und die Chicago Blackhawks haben die Portland Rosebuds komplett aufgekauft. Wir hatten das ja schon bei den Americans mit den Tigers, die Boston Bruins wollten auch profitieren, und die hatten einen besonderen Spieler im Blick, und zwar Eddie Shore, 24 Jahre alt, der Defensivspieler, einer spätere Hall of Famer. So ein bisschen, der konnte vorne spielen, der konnte hinten spielen, der war torgefährlich und ein echter Topstar. Und den hat man dann mit ein paar anderen Spielern von den Edmonton Eskimos für $50.000 unter Vertrag genommen, der Charles Adams, und richtig Geld in die Hand genommen, und er wollte unbedingt Eddie Shore haben. Und er bekam ihn. Das sollte dann später auch dazu führen, dass die Bruins den Stanley Cup gewinnen würden. Und unsere Kanadier, was würden denn die machen? Ja, Léo Dandurand würde natürlich auch zugreifen. Ja, war ja auch nötig, man war Letzter geworden. Georges Vezina war tot. Man sollte vielleicht auch hier einflechten, dass natürlich die NHL sein Andenken insofern auch würdigte, als man nach ihm die Vezina-Trophy benannte. Und man suchte einen Nachfolger. Der Herb Riome, der war es nicht. Und man hatte so ein bisschen umgeschaut in der Western Hockey League und mit George Hainsworth, einen extrem guten Mann bei den Saskatoon Crescents, gesehen. Und den wollte man haben. Und wir haben eben ziemlich große Summen gehört, aber der war für kleineres Geld zu bekommen. Der hatte zwar schon bei den Toronto St. Patricks so eigentlich gesagt, ja, ich komme zu euch. Aber im Hintergrund gab es dann so Gemaggel und Gerangel. Und letztlich konnten dann die Kanadier für $5,000 den George Hainsworth einkaufen. Und das sollte ein Riesenerfolg werden. Der wurde der ideale Nachfolger von Georges Vezina und er wurde auch der erste Gewinner der Vezina Trophy. Und er hatte in 44 Spielen einen grandiosen 1,46 Goals Against Average. Und er würde dann auch die ersten drei Vezina Trophies gewinnen. Also die Kanadier hatten damit wieder einen echten Rückhalt hinten drin. Ansonsten wird das Team auch weiter gestärkt. Man hat einen extrem guten Verteidiger gefunden mit Herb Gardiner. Das war nicht irgendein Einkauf, der wurde nämlich sofort Gewinner der Hart Trophy, das MVP der Liga.
Nicht schlecht.
Und damit war er auch der erste Spieler der Canadien, der diese Hart Trophy damit gewann. Gut, es war jetzt im zweiten Jahr, aber er war damit der erste Hart Trophy MVP der Canadien, Herb Gardiner. Erwähnung wollte man noch Art Garnier, das war ein Spieler, der von den Edmonton Eskimos kam. Also, zumal man Billy Boucher abgab an die New York Americans. Es gab also ein bisschen hin und her, aber überwiegend wurde das Team richtig gestärkt und der neue Coach Cecil Hart hatte Material, mit dem er arbeiten konnte. Es hat auch wirklich Erfolg. Vom letzten Platz in der Vorsaison arbeiteten sich die Kanadier dann auf den zweiten Platz der Canadian Division vor. 44 Spiele, 28 Siege, 58 Punkte, Platz 2 hinter den Senators aus Ottawa mit 64 Punkten, aber deutlich vor den Montreal Maroons, die nur 20 Mal gewannen und 44 Punkte sammeln konnten. Ja, dann ging es natürlich erstmal Zweiter gegen Dritter, Montreal Derby und einfach, beide Spiele wurden im Forum ausgetragen, weil es einfach jetzt das schicke, neue, tolle Stadion war. Keiner wollte in der Mount Royal Arena spielen und da war ja auch viel mehr Kapazität, Zuschauerkapazität. Es wurde eng, das erste Spiel endete auch 1-1 und im zweiten Spiel erst in Overtime konnten die Kanadier dann mit 1-0 gewinnen und gewannen so knapp wie fast gar nicht anders möglich mit 2-1 in Total Goals gegen die Maroons und waren damit im Endspiel um die Division gegen die Ottawa Senators. Das war dann leider nicht so erfolgreich. Das erste Spiel im Montrealer Forum wurde mit 0-4 gegen die Senators verloren. Das Rückspiel in Ottawa ging 1-1 aus. Das war eine glatte Sache. Ottawa gewann mit 5-1 Toren und war damit Sieger der Canadian Division. Auf der anderen Seite waren ja nur die amerikanischen Teams in der American Division. Also eins war klar, es wird auf jeden Fall ein amerikanisches Team im Finale geben. Der zweite waren die Bruins, dritter waren die Blackhawks. Also die Boston Bruins gewannen locker mit 6-1 gegen die Blackhawks. Rückspiel 4-4. Boston war im Finale der American Division und traf da auf die New York Rangers. Nach einem 0-0 im Hinspiel gewann Boston 3-1, war im Finale um den Stanley Cup gegen die Ottawa Senators. Und das war dann eine Serie, die wurde sehr spannend. Das erste Spiel war 0-0 in Overtime, fiel einfach kein Tor. Dann gewann Ottawa 3-1. Dann gab es wieder ein 1-1, wieder keine Entscheidung. Und das vierte Spiel gewann Ottawa erneut mit 3-1 und war damit Stanley Cup-Sieger. Man sollte vielleicht sich auch mal, ich habe da nochmal nachgeguckt, in dieser Zeit, die wir jetzt, diese 10 NHL-Saisons, die wir jetzt betrachtet haben, da haben die viermal den Stanley Cup gewonnen. Es würde das letzte Mal sein, dass die Ottawa Senators den Stanley Cup gewinnen. Und das war eben im Grunde neben den, eigentlich das Team, was man schlagen musste. Aber wir sehen ja, die Amerikaner kommen und den Amerikanern kommen die höheren Gehälter und so ein kleiner Markt wie Ottawa, der geriet dann in starke Bedrängnis. Und das würde auf lange Sicht für Ottawa nicht mehr gut gehen. Aber das sehen wir beim nächsten Mal. Und auch, ob die Kanadier nochmal richtig den Stanley Cup angreifen. Ich darf vorwegnehmen, sie werden.
Da gehen wir mal von aus.
So ist es. Ja, okay. Das waren die ersten 10 Jahre der NHL und ich fand, da waren einige ganz spannende Sachen drin, die ich so noch nie gehört hatte. Und ich bin selber sehr gespannt, wie es da weitergeht. Es wird ein bisschen dauern, es muss ja mal recherchiert werden. Ich werde vielleicht ein paar andere Legenden in kürzeren Episoden vorstellen. Ja, das war unsere heutige Folge. Wir würden uns sehr über euer Feedback zu unseren Folgen freuen.
Sollte also jemand Anmerkungen, Ideen oder auch Fragen haben, könnt ihr diese gerne per Mail an feedback@sportarchiv.com senden oder auf unserer Webseite hinterlassen oder auf Instagram oder Facebook. Gerne könnt ihr auch Themenvorschläge unterbreiten.
Natürlich würden wir uns auch über positive Bewertungen bei den bekannten Review-Möglichkeiten wie Apple Podcast freuen. Sollte uns jemand unterstützen wollen, kann er dies gerne durch Überweisung auf das auf unserer Website angegebene Konto tun. Also, vielen Dank fürs Zuhören.